Der Schriftsteller Oscar Wilde hat einmal gesagt, mit 40 hat jeder das Gesicht, das er verdient. Das ist kein so schönes Zitat. Er hat es in erster Linie, glaube ich, auf sich selbst gemünzt. Denn er hat erlebt, dass das, was in seinem Leben er selber gesät hat, als Jugendlicher, als junger Mann, auch als Erwachsener gesät hat, dass er das schon mit 40 ernten konnte. Und das war bei ihm keine positive Bilanz. Die Bibel drückt das so aus, was der Mensch sät, das wird er ernten. Darum geht es heute in der Predigt, um Saat und Ernte. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich habe diese Woche bei einem Besuch eine Altenpflegerin kennengelernt, die sagte, sie könne gar nicht verstehen, wie sich ihre erwachsenen Kinder ihr gegenüber verhalten. Und sie sagte, woher haben die Kinder das bloß? Ich habe sie auf den Armen getragen und jetzt benehmen sie sich so, dass ich froh bin, wenn ich sie los bin. Und jemand erzählte mir, dass sie Saat und Ernte so erlebt haben, dass sie ganz viel verschenkt haben. In dem Fall ging es um Kinderkleidung, um Dinge, die man für die Kinder angeschafft hat, alles verschenkt. Und als ein weiteres Kind kam, haben sie erlebt, dass sie ganz viel zurückbekommen haben. Saat und Ernte. Oder jemand erzählte, dass er für etwas gespendet hat, Geld gegeben hat, für ein Projekt im Reich Gottes Geld gegeben hat und dann flattert eine Gehaltserhöhung oder Provision ins Haus. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir uns anschauen, in welchem Zusammenhang steht das eigentlich, dieses Bibelwort, das finden wir im Galaterbrief in Galater 6. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann lade ich Sie ein, das aufzuschlagen. Denn es ist in der Bibel wertvoll, wenn man das im Zusammenhang lesen kann. Wenn man also so ein bisschen sieht, was kommt eigentlich vorher und nachher. Das lässt uns besser verstehen, was dieses Wort zu sagen hat. Wenn wir uns anschauen, was geht also als Kernsätze, was geht voraus diesem göttlichen Prinzip von Saat und Ernte, dann sehen wir, dass es hier darum geht, dass Paulus mit den Leuten darüber sich auseinandergesetzt hat, was ihr Leben ausmacht. Worauf baust du dein Leben? Um dieses große Thema geht es im Galaterbrief. Dass Menschen erkennen, dass sie allein, weil Gott gnädig ist und weil Gott ihnen das zusagt, von Gott leben können und im Glauben leben können und bei Gott angenommen sind und durch nichts sonst, also durch keinen eigenen Verdienst. Und darum drückt das dann Galater 5,25 so aus, wenn wir ein neues Leben im Geist haben, also wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, könnte man auch sagen, dann wollen wir auch in diesem Geist unser Leben führen. Das heißt, in diesem Abschnitt, wo dieses Prinzip von Saat und Ernte drinsteht, richtet Paulus sich an Christen. Und er richtet sich an Menschen, die sagen, ich habe Jesus Christus erlebt, er ist in mein Leben hineingekommen. Und dann sagt Paulus, ja, wenn du dein Leben darauf baust, dann schauen wir uns doch mal an, dass dein Lebenswandel auch dem entsprechen soll, was du glaubst. Und darum geht es dann im Kapitel 6 ihm ganz stark darum, dass Menschen, gerade auch in der Gemeinde, einer die Last des anderen mitträgt. Einer trage die Last des anderen. Und in diesem Zusammenhang steht unser Abschnitt Galater 6 und ich lese Ihnen das einmal vor. Das ist jetzt der Vers 6, Kapitel 6, Vers 6 bis 8. Wer im christlichen Glauben unterwiesen wird, soll dafür seinem Lehrer von allem etwas abgeben, was zum Leben nötig ist. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, in alten Übersetzungen steht hier, wer auf das Fleisch sät, wird von ihr den Tod ernten, also von der Selbstsucht. Ja? Wer auf den Boden menschlicher Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Und dann führt er das gleiche Prinzip in den Versen 9 und 10 noch einmal aus, aber ohne dieses Bild von Saat und Ernte. Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen noch nicht aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Saat und Ernte. Wir erkennen zunächst mal, das ist ein göttliches Prinzip. Und wir müssen uns das aber genauer anschauen, um das zu verstehen. Weil auch in diesem Text, das haben Sie vielleicht gemerkt, sich zwei Bilder mischen. Das eine Bild ist sozusagen der Same, den wir ausstreuen und was wir dafür erhalten. Und in dem zweiten Bild geht es darum, auf was für einen Acker säen wir eigentlich. Schauen wir uns das mal an. Der erste Gedanke, gib und dir wird gegeben. Gib und dir wird gegeben. Im Korintherbrief wird das ganz stark ausgedrückt. Das ist eine ganz wichtige Parallelstelle im Neuen Testament zu diesem Galatervers, der das nochmal ausdrückt. Gib und dir wird gegeben. Gib knauserig und du wirst knauserig empfangen. Gib großzügig und du wirst großzügig ernten. Und wenn wir uns anschauen, das haben Sie gesehen hier im Galaterbrief, dann geht es zunächst einmal um die Versorgung der Lehrer in der Gemeinde. In der damaligen Gemeinde war das etwas anders strukturiert, als das heute ist. Aber es gab Personen, die so auch durch die Gemeinden reisten und manchmal auch fest in einer Gemeinde waren und die haben die Gemeinde unterrichtet und haben dadurch, dass sie das gemacht haben, konnten sie nicht noch einen anderen Erwerb haben. Und dann wird die Gemeinde hier aufgefordert, dass sie für diese Reichsgottesarbeit, für das, was Menschen für das Reich Gottes investieren, dass sie dafür gerade stehen als Gemeinschaft. Gebt euren christlichen Lehrern. Und auch in diesem, auch wenn wir im Korintherbrief sehen, worum geht es im Korintherbrief in diesem Zusammenhang von dem großzügig Geben? Es geht einfach um Güter und Geld. Es geht darum, dass Paulus sagt, es ist bei Gott ein Prinzip, dass wir, wenn wir empfangen, auch geben können. Also reich sein ist in der Bibel immer mit der Verpflichtung verknüpft zu geben, bedürftigen Menschen zu geben. Das finden wir schon im Alten Testament und zwar ganz wortwörtlich bei Saat und Ernte. Im Alten Testament wird von Gott angeordnet, seinem Volk, dass wenn ein Feld abgeerntet wird, dass es nicht zu gründlich gemacht wird. Also wenn möglich, dass man nicht mit dem Mähdrescher drüber fährt, sondern dass man das Korn erntet, aber sich nicht drum kümmert, wenn da etwas beiseite fällt, wenn es nicht ganz ordentlich abgemäht wird, damit Menschen danach, die bedürftig sind, die Hunger leiden, über dieses Feld gehen können und mit gutem Gewissen sich davon bedienen können. Darum sagt Gott, macht keine Nachlese auf euren Feldern. Das bedeutet, lasst etwas übrig von dem, was ihr geschenkt bekommen habt. Reich sein ist in der Bibel eine Verpflichtung. Und Sie können sich das überlegen, wie viel gebe ich denn, wie viel sähe ich? 2% Kirchensteuer, vielleicht etwas für ein Patenkind, einen kleinen Betrag im Monat, ab und zu etwas in die Kollekte. Mein Freund sagte mir einmal, dass er aus der Bibel das so verstanden hat, dass er sagte, für mich ist 10% dessen, was ich bekommen habe, was ich ja letztlich auch von Gott geschenkt bekommen habe, das zu geben, ist für mich Pflicht. Und alles, was darüber hinausgeht, ist für mich Kür. Im Alten Testament ist das tatsächlich so, dass es den Leuten ins Herz geschrieben wird und gesagt wird, fangt einfach damit an. Fangt einfach damit an, dass ihr von eurem Einkommen 10% für Gott zur Verfügung stellt. Und für Gott zur Verfügung stellen, das hieß, dass man armen Menschen gibt, also Bedürftigen etwas gibt. Das hieß, dass man den Priestern, den Menschen, die den Tempelgottesdienst versahen, dass man die mit diesem Geld unterstützt. Und Sie wissen es selbst, dass 10% eine Menge Holz ist, eine Menge Geld. Der Arme, der sagt, oh, 10%. Ich bin noch in allem so knapp. Ich komme kaum über den Monat. Wie soll das denn funktionieren? Das geht gar nicht. 10%, das ist unmöglich. Bei mir ist doch immer noch so viel Monat übrig am Ende des Geldes. Und da, wie soll das denn gehen? Das ist undenkbar. Und der Reiche sagt 10% und rechnet das zusammen, was das im Jahr ist bei ihm, und sagt, oh, damit hätte ich eine Menge Ideen, was ich Gutes damit machen kann. Und deshalb ist das irgendwie so, dass uns 10% alle betrifft als etwas, was Gott, wo Gott uns herausfordert und wo Gott sagt, gib und dir wird gegeben werden. Ausdrücklich auch im Blick auf die Finanzen im Korintherbrief. Gib großzügig und du wirst großzügig ernten. Denn letztlich, sagt die Bibel uns, ist alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, Güter und Geld von Gott empfangen. Alle gute Gabe kommt von ihm. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass bei uns, wir sagen das ja auch, deutsches Sprichwort, bei Geld hört die Freundschaft auf, dass bei manchen da auch die Freundschaft zu Gott so ein bisschen aufhört, beim Geld eben. Und deshalb, glaube ich, ist das hier schon mit einer sehr scharfen Mahnung versehen. Es gibt in den, wenn wir so die Briefe des Neuen Testamentes anschauen, gibt es das selten, dass Paulus so stark, so scharf redet, dass er sagt, treib keinen Spott mit Gott. An diesem Moment sagt er das. Übrigens wichtig erscheint mir bei diesem Prinzip von Saat und Ernte, dass es kein Freibrief ist, einen anderen Menschen zu richten. Das, denke ich, ist insoweit wichtig, weil wir könnten ja auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir, wenn das so ist mit Saat und Ernte, ich beobachte da jemand anders, vielleicht in der Gemeinde, der hat irgendwie erlebt Schlechtes oder dem geht es finanziell nicht gut, naja, dann ist ja die Sache klar. Der hat halt schlecht gesät, sein Problem. In der Bibel kommt so eine Situation vor, dass ein Mensch total vom Unglück wie verfolgt. Er verliert alles, was er hat. Seine Existenzgrundlage ist weg, Todesfälle in der Familie und schwere Krankheit. Dann kommen seine Freunde zu ihm und einer der Freunde sagt, ja, weißt du, das ist ein Prinzip von Saat und Ernte. Das ist ein göttliches Prinzip. Und du hast halt schlecht gesät. Tut mir leid, Hiob, so heißt er. Schade für dich, aber bist selbst dann schuld. Und zu diesen Freunden sagt Gott, sie haben nicht recht von mir geredet. Und ich verstehe das so, dass wir dieses Prinzip von Saat und Ernte letztlich nur selber und im Blick auf unsere Gottesbeziehung verstehen können und einordnen können. Aber dass es uns kein Instrument an die Hand gibt, um das Leben anderer zu richten oder zu beurteilen. Ich glaube, auch in diese Richtung geht das, die Warnung Jesu, richte nicht, damit du selbst nicht gerichtet wirst. Gib und dir wird gegeben, das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke zu diesem Text, sähe Wind und du erntest Sturm. Sähe Wind und du erntest Sturm. In Hosea 8, Vers 7 wird das im Alten Testament auch schon beschrieben. Da geht es um auch dieses Prinzip von Saat und Ernte, aber in einer anderen Dimension. Da geht es darum, wer auf Wind setzt, wer auf Nichtigkeit, oder das ist also damit gemeint, mit Wind, auf Nichtigkeit, und hier sind speziell Götzen gemeint. Hier ist speziell etwas gemeint, was sozusagen ein Gottesersatz ist, was mir helfen soll, mein Leben zu meistern. Wer auf Wind setzt, wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Und hier ist gemeint, der wird letztlich Verderben ernten. Wer auf sozusagen Gottes Alternativen setzt, wer da seine Sicherheit drin findet, den bedroht als Ernte Verderben. So ist das zu verstehen. Und wenn wir hier im Galaterbrief schauen, dann sehen wir genau das. Hier wurde ja zuerst davon geredet, was sähst du, was gibst du? Gib und dir wird gegeben. Und dann wandelt sich dieses Bild. Es wandelt sich, dass diese Mahnung sozusagen verschärft wird. Und Paulus sagt, jetzt passt auf, es geht um noch mehr. Es geht auch darum, worauf säst du? Was ist die Grundlage, auf die du dein Leben aufbaust und säst? Und wohlgemerkt, es geht hier um Christen. Dieser Abschnitt ist gerichtet an Menschen, die mit Gott leben. Es ist also nicht so zu verstehen, einfach, das könnte man ja auch denken, naja gut, hier ist einfach gemeint, jemand hält sich nicht an Gott. Der ignoriert das und sagt, mein Leben funktioniert auch völlig ohne Gott, und zwar gut. Das ist nicht gemeint, sondern hier sind tatsächlich Christen angesprochen. Und dann kann es nur um das gehen, was auch vorher schon genannt wurde. Was war denn das Problem bei den Leuten in diesen Gemeinden in Galatien? Paulus sagt, es gibt unter euch so eine weit verbreitete Sache, dass ihr euch so aufbläht, also dass ihr eure eigene Ehre sucht, dass ihr versucht, gut dazustehen in der Gemeinde, dass ihr ja, Zänkereien anstiftet und dass ihr ganz stolz auf das seid, was ihr mit eurem christlichen Lebensstil vollbringt und wie toll ihr euer christliches Leben führt. Und dass ihr auch bis in die letzten Details hinein so gottgläubig und gut und treu seid. Und dazu sagt Paulus, Achtung, ihr sät da auf einen ganz eigenartigen Boden. Ihr sät doch da nicht auf den Ackerboden, der in Gottes Geist da ist. Sondern das ist doch ein Ackerboden, der ist doch menschlich. Das ist doch eine menschliche Selbstsucht. Und das bezeichnet die Bibel als Fleisch. Wer auf das Fleisch sät. Wird auch in Römer 8 so beschrieben. Und da wird das so beschrieben, wenn jemand anfängt, so auf diese Sachen zu setzen und sich selbst so unheimlich wichtig zu nehmen, auch in der Gemeinschaft von Christen, da werde ich selber dann so wichtig als Mensch, dass Gott darüber in Vergessenheit gerät. Da stehe ich so im Zentrum. Und so, wie es um meine Ehre bestellt ist, wie es mir geht, ist so im Zentrum, dass das andere in Vergessenheit gerät und dass es letztlich uns von Gott wegzieht und Auflehnung gegen Gott die Ernte ist. Und darum wird das hier so scharf gesagt. Darum sagt er, wer darauf sät, der erntet Verderben. Und das ist eine Warnung sozusagen, dass auch Menschen, die Christen sind, an der Stelle sich etwas sozusagen einschleichen kann in das Leben, weil sie denken, ich bin gerettet und dann ist alles irgendwie egal. Sondern dass Paulus sagt, wenn ihr im Geist Gottes angefangen habt, dann lebt doch jetzt auch dieses Leben im Geist Gottes. Hier geht es also um das ewige Leben, das, worauf wir setzen. Und das kann uns ja sehr betroffen machen, da denken wir, ja, wie ist denn das? Ist das nicht normal in der Gemeinde? Streit, schlechte Gefühle, Zank, Ehrsucht, das finden wir doch unter uns genauso, wie bei anderen Menschen auch. Wird man denn aufgrund dieser Sachen vom Reich Gottes ausgeschlossen? Kann das Verderben nach sich ziehen? Ich glaube, es ist hier eine scharfe Warnung. Und ich glaube auch, dass wir recht daran tun, dass einzusortieren und nicht anfangen zu sagen, dass unser Lebensstil letztlich darüber entscheidet, ob wir bei Gott angenommen sind oder nicht. Und dennoch merke ich, dass hier etwas ist, was die Bibel oftmals betont, und zwar in der Weise betont, dass sie sagt, wer mit Christus angefangen hat zu leben, wer von Neuem geboren ist, bei dem ist es Normalität, dass er anfängt, auch in dieser Kraft zu leben und in dieser Kraft zu handeln. Und wo das nicht der Fall ist, da ist eine dicke Warnung angesagt. Da ist ein Stoppschild oder ein Aufpassenschild aufgerichtet, weil das auch, so wird das an mehreren Stellen der Bibel beschrieben, zum Beispiel im Johannesbrief, dass gesagt wird, wie kann das sein, dass ein Mensch sagt, ich liebe Gott und hasst den Glaubensbruder, die Glaubensschwester. Wie ist sowas denkbar? Und der Schreiber des Johannes, der sagt, das ist unmöglich. Das passt nicht zusammen. Und so verstehe ich auch, dass als Jesus im Matthäus 24 einmal davon redet, dass vom letzten Gericht Gottes redet. Und was uns manchmal verwirren kann, da wird die Entscheidung Gottes gefällt danach, was hast du meinem geringsten Bruder, meiner geringsten Schwester eigentlich getan oder was hast du ihr vorenthalten? Und das irritiert uns, weil wir sagen, Moment, es geht doch darum, ob ich Jesus habe. Ja, das ist richtig, ob ich Jesus habe. Aber wer Jesus hat und seinen geringsten Bruder, seine geringste Schwester völlig beiseite lässt und ignoriert, für den ist es eine Riesenwarnung, dass er im Gericht Gottes nicht bestehen kann. Es ist unmöglich, Gott zu lieben, Jesus zu lieben und dabei den Bruder oder die Schwester zu hassen. Und insoweit verstehe ich diese Warnung, wer Wind sät, wer auf sich selbst, auf seine Selbstsucht sät, der wird Unheil ernten. Und das Dritte, der dritte Gedanke, lebe in der Kraft Gottes und du wirst die Ewigkeit ernten. Lebe in der Kraft Gottes und du wirst die Ewigkeit ernten. In Galater 5 wird das so auch ausgedrückt. Hier wird es ja ausdrücklich gesagt, wer auf den Boden von Gottes Geist sät, der wird unvergängliches Leben ernten. Und so ist das auch im Galaterbrief sonst ausgedrückt. Da heißt es, lebt aus der Kraft, die euch der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Und ich glaube, dass diese Saat, die wir in unserem Leben brauchen, ganz schlicht heißt, ich brauche Jesus. So heißt die Saat, die hier gemeint ist. Wenn wir aus der Kraft Gottes leben wollen, dann heißt die Saat einfach nur, ich brauche Jesus. Das ist die Saat, die eine große Ernte einbringt. Und verstehen Sie, dass das sozusagen ein wirklich anderer Boden ist, auf den da gesät wird. Ob ich sage, ich komme schon klar und ich schaue mal und Christsein hilft mir, Jesus hilft mir so ein bisschen dabei. Oder ob ich sage, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn. Und insoweit ist das eine sehr bescheidene Saat, aber genau die Saat, die Gott braucht. Denn erst dann sage ich, ich brauche deine Kraft, um leben zu können. Und ich möchte in deiner Kraft leben und nicht aus meinen eigenen Kraftreserven schöpfen, sondern ich möchte aus deiner Kraft leben. Ich möchte in Jesus leben. Und deshalb passen diese Verse, finde ich, aus dem Korintherbrief dazu, die normalerweise wir sozusagen bei Beerdigungen sagen. Da heißt es, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Ich glaube, das gilt nicht nur für die Ewigkeit. Ich glaube, das gilt auch schon hier. Es wird gesät in Schwachheit, wenn ich sage, ich brauche Jesus. Das ist die Saat. Und ich werde leben können in Kraft. Das ist die Ernte. Und eindeutig natürlich in unserem Abschnitt hier im Galaterbrief, dass hier das ewige Leben mit im Blick ist. Was du säst, das wirst du ernten. Und ich denke, dass wir das im Alten Testament, auch bei den Männern, die im Alten Testament letztlich gelobt werden, Jakob, David, dass wir sehen, es hat aber auch in keiner Weise damit zu tun, dass ein Mensch sich selber auf die Schulter klopfen kann und kann sagen, ja, ich habe das in meinem Leben doch, ich habe doch eine gute Saat sozusagen selber ausgesät und das ist doch alles ganz toll, was ich gemacht habe. Und siehste, jetzt ernte ich die Früchte davon, sondern dass sie sagen, ich brauche Gott, ich brauche einen Heiland, ich brauche ihn. Eine Gemeinde in Philadelphia, und damit schließe ich, hat in ihrer Geschichte eine ganz bescheidene Saat. Und zwar 1884 findet man bei einem Mädchen, was in den Kindergottesdienst ging, als sie starb an einer Krankheit, und man fand unter ihrem Kopfkissen 57 Pennies und einen Zettel. Und auf dem Zettel stand, das ist dafür, dass die Kirche größer gebaut werden kann und mehr Kinder zur Sonntagsschule gehen können. Das war eine ganz schlichte Saat. Der Pastor dieser Gemeinde griff das auf und erzählte das in der Gemeinde. Eine Nachrichtenagentur nahm das auf und verkündete es weiter. Und wenn man sich das heute anschaut, ist das eine Gemeinde, die 3000 Sitzplätze hat im Gottesdienst, ein Krankenhaus und eine Ausbildungsstätte. Eine schlichte Saat und eine große Ernte. Amen.